Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Lead Talk, der Podcast für alle, die in oder mit einem Team arbeiten.
Egal ob Führungskraft oder Teammitglied, die Zusammenarbeit in Teams kann ganz schön tricky sein. Aber keine Sorge, wir haben Ideen und Hacks, die du brauchst, um das Miteinander produktiver und effektiver zu gestalten.
Wir, das sind Matthias Holterhoff, Führungskräftecoach und Teamentwickler,
und Marco Renk, Organisationsentwickler und Agile Coach.
In der heutigen Folge sind wir wieder einmal nicht alleine. Wir haben zu Gast Andreas Schollmeier, Steuerberater, Founder und CEO einer Unternehmensberatung, Speaker und Autor des Buches Game Changer 4-Tage-Woche. Und genau darüber wollen wir sprechen und dieses Buch, dieses Thema, die 4-Tage-Woche betrachten unter den Aspekten Auswirkungen auf die Führung und auf das Team und die Teamentwicklung. Andreas, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Matthias, für die Einladung.
Ja, moin Andreas. Ich freue mich ebenfalls, insbesondere deswegen, weil wir heute die Gelegenheit haben, uns überhaupt kennenzulernen. Mit Matthias hattest du schon ein, zwei Vorabgespräche. Matthias berichtete mir, du bist ein sehr umgänglicher Mensch, den Eindruck machst du. Deswegen freue ich mich umso mehr, mit dir so ein bisschen quatschen zu können. Und die Einführung von Matthias, die klang ja schon relativ wild. Also Steuerberater, CEO, Bestseller-Autor. Wenn ich geguckt habe, du bist in vielen Podcasts zu Gast, auch Videoformaten zu Gast. Wie kriegst du das alles hin? Wäre so meine allererste Frage.
Ja, das ist eine super Frage tatsächlich. Das werde ich auch oft gefragt von Freunden oder Bekannten, die mich natürlich schon was länger kennen. Und es ist tatsächlich einfach so, dass ich, glaube ich, ein ganz gutes Organisationstalent habe und für mich einfach eine Struktur in meinen Tagesablauf reingebracht habe, wo ich wirklich ganz priorisiert für mich die wichtigsten Aufgaben und Dinge, die ich gerne mache, dann eben auch entsprechend für mich dann organisiere. Und das hat sehr, sehr viel Arbeit gekostet, das so zu strukturieren. Und es ist natürlich auch eine Frage der Disziplin, sich dann daran zu halten. Also ich kann das ganz transparent auch kommunizieren. Ich habe einen sehr durchstrukturierten Outlook-Kalender. Ja, selbst meine Mitarbeiter, die haben bei mir eine Sprechstunde. Das heißt, die haben im Prinzip täglich so von 13 bis 15 Uhr haben die 2 Stunden Zeit, ganz offen mit ihren Fragen auf mich zuzukommen. Und drumherum plane ich dann quasi den Tag dann für mich selbst. Aber ich muss auch dazu sagen, das funktioniert nur, weil ich ein wirklich super Team habe, was mir auch den Rücken frei hält. Also ich habe wirklich operativ, muss ich sagen, 99,5% der Aufgaben werden von meinem Team erledigt. Und letzten Endes muss man sagen, ich kann mich dann um Personalführung und Beratung kümmern. Und das ist das, was mir Spaß macht. Aber es ist, es war schon ein Weg dahin, das Team auch so aufzusetzen. Aber das ist mit Sicherheit dafür hauptverantwortlich, dass ich diese Freiheiten habe.
Und wenn du jetzt schon dein Team ansprichst und den ganzen Weg dorthin zu dem Status quo, den du jetzt hast mit deinem Team, du hast bei dir in der Kanzlei ja die 4-Tage-Woche eingeführt und letztendlich darüber ja auch ein Buch geschrieben. Was waren so die Punkte oder die Momente, wo du gesagt hast, das mit der 4-Tage-Woche, das testen wir mal, das kann was für uns sein?
Ja, im Endeffekt war das so eine Notlösung irgendwie. Ich habe Anfang 2022 habe ich darüber nachgedacht, wie ich mein Leben anders gestalten kann, weil ich relativ viel arbeiten musste, auch am Wochenende, Samstags, Sonntags. Also im Prinzip 7 Tage die Woche. Das ist jetzt für einen Selbstständigen, der in so einer Wachstumsphase ist, jetzt vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich. Aber ich wollte halt auch persönlich was von meinem Leben haben. Und ich meine, 7 Tage die Woche arbeiten, wenn einem die Arbeit Spaß macht, alles schön und gut. Aber es ist natürlich auch nachher eine Frage, wie man Familie und Gesundheit dann unter einen Hut bekommt. Und Arbeit ist dann vielleicht auch sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber nicht der wichtigste. Ich denke, Familie und Gesundheit geht halt bei vielen Leuten hoffentlich vor. Und so sollte es in der Regel auch sein. Und deswegen muss man da natürlich, oder war es ein großer Wunsch von mir, diesen beiden Aspekten halt auch Zeit einzuräumen. Und auf der anderen Seite hatten wir in der Kanzlei so ein bisschen das Problem, Fachkräfte halt vor allem zu gewinnen, weil wir in einer Branche arbeiten, die sicherlich im Dienstleistungsbereich einen der höchsten Fachkräftemangel hat. Und ja, dann haben wir halt überlegt, wie können wir sozusagen die Arbeit attraktiver gestalten. Also nicht nur, dass Leute von anderen Kanzleien vielleicht zu uns kommen, sondern vielmehr, dass wir Menschen generell motivieren, in unserem steuerberatenden Beruf zu arbeiten, der viel schöner ist, als wir oft in der Öffentlichkeit halt auch dargestellt wird. Und da haben wir natürlich versucht, sage ich mal, den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten. Also nicht nur räumlich und, sage ich mal, von den Arbeitsmitteln, sondern halt auch von der gesamten Struktur, vom Klima, vom Team, von der Personalführung und allem, was dazu gehört. Ja, und letzten Endes muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt ein bisschen mathematisch angehaucht als Steuerberater und konnte mir das gar nicht so gut vorstellen, dass dass das funktioniert mit einer Arbeitszeitreduzierung und gleichem Output. Und bin ganz froh, dass ich da eine Schwester habe, die Alexandra, die mit Mathematik so gar nichts am Kopf hat und die eher so der kreative Part bei uns in der Familie ist. Und mit der habe ich die Idee gespiegelt, weil ich habe immer wieder halt Artikel darüber gelesen mit 4-Tage-Woche und dass das ja in den Studien, sofern man sie Studien nennen kann, aber zumindest in diesen Praxisberichten, dass es da positive Erfahrungen gibt. Und die hat dann gesagt, ja, probierst, also was würde dagegen sprechen, es auszuprobieren? Du hast so viel mit Digitalisierung ausprobiert in deiner Kanzlei, warum sollst du das jetzt nicht ausprobieren? Ja, und dann ist es der Vorteil, wenn man alleine entscheiden kann, dann bin ich nach dem Gespräch quasi nach dem Wochenende montags in die Kanzlei, habe eine Teambesprechung eingerufen und habe denen gesagt, ich würde gerne die 4-Tage-Woche einführen. Da haben die mich alle mit großen Augen angeguckt und ja, mich auch gefragt, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich gesagt, ja, 36 Stunden gleiches Gehalt, hat jemand was dagegen? Überraschenderweise hatte keiner was dagegen, das so umzusetzen. Ja.
Echt nicht?
Nee, tatsächlich gab es keinen Widerstand. Es gibt tatsächlich Fälle, kenne ich mittlerweile aus eigener Beratung von anderen Unternehmen. Da gibt es Menschen, die das nicht wollen, aus verschiedenen Gründen. Das kommt auch vor. Bei mir war das nicht so. Es gab aber den einen oder anderen, der hatte so ein paar Bedenken, wie er jetzt seine Arbeit schaffen soll, ne, in kürzerer Arbeitszeit. Und wir haben dann eine Pilotphase gemacht vor einem halben Jahr und ganz ehrlich, nach einer Woche wusste ich schon, dass wir das beibehalten. Also wir hatten innerhalb von 2 Wochen hatten wir mehr Bewerbungen als in den 3,5 Jahren davor insgesamt. Ich habe 2 Leute eingestellt, obwohl ich eigentlich nur eine Stelle besetzen wollte, aber da waren so viele gute Bewerber dabei. Und dann haben wir das, ja, dann haben wir das beibehalten. Und die Ängste und Bedenken hatten, dann haben wir mit denen gearbeitet, die Prozesse und die Arbeiten so zu erledigen, dass das passt von der Zeit. Und eigentlich haben wir diesen Schritt überhaupt gar nicht gemerkt. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Aber eigentlich gibt es eine einfache Erklärung. Ich habe dann irgendwann einen Mitarbeiter gefragt, der gesagt hat, den habe ich gefragt, was habt ihr vorher gemacht? Also warum klappt die gleiche Arbeit jetzt in kürzerer Zeit? Und dann sagt er, ja, schau mal, ist doch ganz einfach. Wenn Sie uns sagen, dass wenn wir bis Donnerstagabend mit unserer Arbeit fertig sind, dafür freitags frei haben, was glauben Sie, was passiert? Und jetzt sind wir ganz ehrlich, so 4 Stunden Arbeitszeit, das ist nicht viel, ne? Die ist an so einem Tag sehr schnell weg, wenn man sich mit Handys ablenkt, wenn man öfter zur Kaffeemaschine rennt oder wenn man öfter eine rauchen geht und so weiter. Oder wenn man halt den Smalltalk vielleicht auch was länger gestaltet mit Mitarbeitenden. Den wollten wir nicht kürzen oder nicht wegfallen lassen, aber den haben wir halt auch ein bisschen verlagert auf Mitarbeiterbesprechungen und Mittagspausen und gemeinsame Mittagessen. Und dann hat das einfach funktioniert. Ja, das war, also das für mich mathematisch war das nicht erklärbar, hat sich auch nicht erklärt, aber es ist einfach durch die Motivation entstanden.
Das heißt, die erste große Auswirkung ist auch nach außen gegangen, ne? Wenn du sagst, ihr habt sofort deutlich mehr Bewerbung gehabt und auch qualitativ gute Bewerbung, dass du sogar mehr Mitarbeiter einstellst, als du möchtest. Und zum Zweiten so diese Effektivität im Team. Das heißt, man arbeitet quasi bewusst für den freien Tag oder auf den freien Tag hin, dass man dann die Arbeit eher schafft. Nimmst du denn wahr, dass die Arbeitsbelastung dadurch gestiegen ist oder? Ist die Arbeitsbelastung, auch wenn sie komprimierter ist, gleich, weil eben diese kurzen, ich sag mal, diese Kaffeeküchentreffen vielleicht einfach weniger werden.
Ja, es war nicht nur Kaffeeküchentreffen, sondern wir haben auch tatsächlich die Prozesse nochmal bearbeitet und einfach geguckt, dass wir, sag ich mal, die Arbeitsabläufe schlanker gestalten und damit auch schneller mit der Arbeit fertig sind. Und natürlich haben wir auch die Zuarbeit der Mandanten sozusagen optimiert. Ja? Also bei uns, wir sind natürlich sehr stark davon abhängig, auch was und wie wir Unterlagen bekommen. Und da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel dran gearbeitet. Letzten Endes muss man sagen, war das ja einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Und wir hatten einen Vorteil, wir haben das zu einer Zeit gemacht, da war das noch gar nicht so populär. Also wir haben das eingeführt und wir haben einen für mich tatsächlich auch unerwarteten Publicity-Effekt gehabt. Es gab einen relativ großen Artikel im Lokalteil einer regionalen, überregionalen Zeitung. Dann kam kurz danach Radio KW, ja, das ist hier quasi der Lokalsender, die heute Morgen im Übrigen auch nochmal über uns und die Vier-Tage-Woche berichten, weil sie es wieder ausgegraben haben. Ja, und dann kam der WDR, der Westdeutsche Rundfunk. Ja, also das heißt, es war noch schnell im Fernsehen. Und also da sind Sachen passiert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Mitarbeiter sind von mir hier in der Moers in der Passare angesprochen worden von Passanten. Ja, ob die nicht bei mir arbeiten, ne? Und wie das denn jetzt ist mit Vier-Tage-Woche. Ja, mein Heizungs- und Sanitärfachmann, den ich privat, sag ich mal, zu Hause für Arbeiten irgendwie ein Jahr davor oder so eingesetzt hatte, der rief mich auf einmal an und der ist kein Mandant bei mir und wir hatten noch ein Jahr lang keinen Kontakt. Der rief mich an und sagte, ja, schau mal, was haben Sie gemacht? Meine Kunden, die reden mit mir nur noch über Sie und die Vier-Tage-Woche. Ja, Mitarbeiter sind auf privaten Partys, werden die von Freunden angesprochen, immer, du arbeitest doch bei dem, der die Vier-Tage-Woche da eingeführt hat. Also das war für alle Beteiligten natürlich irgendwo sehr cool. Ne? Also auch für die jungen Mitarbeiter natürlich irgendwo, ich will nicht sagen eine Ehre, aber es war schon natürlich ein schönes Gefühl, dass andere Leute das ja, wertschätzen, dass die in so einem Unternehmen arbeiten können. Und hat die ganze Sache natürlich auch zwangsläufig dann nochmal beflügelt, das muss man ganz klar sagen.
Wenn ich das so höre, Andreas, dann war da, glaube ich, eine ne Menge Glück auch dabei. Also sozusagen diese Publicity, von der du jetzt gesprochen hast, die so unerwartet kommt, dass das irgendwie gut eingeschlagen ist, das hätte aber ja auch alles anders sein können. Also es hätten ja deutlich mehr Widerstände kommen können. Ich habe auch rausgehört, dass du aber ja auch bewusst dagegen gesteuert hast, indem ihr geguckt habt, wie können wir die Arbeit anders organisieren, damit das überhaupt möglich wird. Und wenn ich so in dein Buch reingelesen habe, dann habe ich da auch rausgelesen, dass auch Führungsaufgaben sich nochmal stark verändert haben bei dir. Wenn ich jetzt so vor Augen habe, es sind so die drei Sachen, die zusammenkommen, nämlich das eine ist, dass Richtige zur richtigen Zeit zu tun, nämlich 4 Tage. Das kommt gut an, das trifft auf fruchtbaren Boden, trifft auf guten Boden und erstmal weniger auf Widerstand ist das, glaube ich, gut. Das zweite ist so dieses Arbeit umorganisieren. Das dritte ist aber auch das Thema Führung. Wie würdest du denn die drei Aspekte gewichten? Also sind die alle drei gleich wichtig gewesen? Oder sagst du, eigentlich musste ich in meiner Führungsarbeit gar nicht so viel tun und eigentlich mussten wir gar nicht in der Oberorganisation so viel tun? Oder steckte da schon viel Arbeit auch drin?
Ja, also zunächst einmal, ich glaube, man braucht immer Glück im Leben. Aber was ich auch festgestellt habe, das Glück ist halt mit dem Tüchtigen, ne? Ich sag mal, wir sind ja jetzt kürzlich auch umgezogen in ein jetzt gerade frisch in ein sehr, sehr schönes Gebäude. Auch da habe ich einfach ein Stück weit Glück gehabt, dass sich das für uns so ergeben hat. Und klar, mit der Publicity war insofern auch ein Stück Glück dabei, dass die Presse, das weiß man ja vorher nicht, ne? Also
Hm.
das die Medien da so drauf anspringen. Wo wir kein Glück brauchten, war, dass wir es einfach gemacht haben. Ja? Also wir haben vorher halt sehr stark an der Personalführung, das war natürlich dann im Prinzip mein Part, gearbeitet. Wir haben daran gearbeitet, halt ein Team zu entwickeln. Wir haben viel digitalisiert, automatisiert und wir haben Prozesse optimiert. Das haben wir allerdings vorher alles gemacht, ohne eigentlich ein klares Ziel zu haben, dass wir jetzt die Vier-Tage-Woche einführen wollen. Letzten Endes war die Vier-Tage-Woche einfach das Resultat von der Arbeit, die wir uns vorher gemacht haben, beziehungsweise von den Optimierungen, die wir vorgenommen haben. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute mitnehmen sollten. Die 4-Tage-Woche ist nicht die Lösung, sondern sie ist im Zweifel oder ganz bestimmt das Resultat von dem, was man vorher in seiner Organisation halt macht. Ja, und ich sehe das halt so, wenn wir jetzt schneller und effizienter arbeiten können, dann haben wir halt einfach uns das erarbeitet, dass wir in kürzerer Arbeitszeit die gleiche Quantität und Qualität sozusagen erledigen können. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit die Entwicklung ist bei den aktuellen Rahmenbedingungen. Bill Gates hat ja mal gesagt, also mit KI werden wir demnächst nur noch 3 Tage die Woche arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein Prozess. Also wir haben das ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts gehabt, mit den entsprechenden Entwicklungen und Verbesserungen. Und da ist ja auch von 6 auf 5 Tage reduziert worden. Und vorher hat man, glaube ich, im 19. und 18. Jahrhundert noch viel mehr gearbeitet. Und da gab es auch entsprechend industrielle Revolution und ich weiß nicht, was alles. Also das ist auch ein Stück weit, sage ich mal, sicherlich, mit den Rahmenbedingungen hängt das zusammen und mit der technischen Entwicklung natürlich insbesondere in der heutigen Zeit. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass wir Fachkräftemangel haben, dann sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass solche technischen Entwicklungen weiter voranschreiten. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube auch, dass wir damit einfach mehr Menschen motivieren können, auch wirklich zu arbeiten. Und das haben wir festgestellt, Leistungskultur und Leistungsbereitschaft steht der 4-Tage-Woche einfach nicht im Widerspruch, sondern ist für uns einfach eine Wertschätzung für das, was die Menschen jeden Tag hier für uns leisten.
Wenn du jetzt sagst, dass das nicht im Widerspruch steht und die Leistung bei dir vielleicht sogar noch zugenommen hat in deinem Team und du am Anfang gesagt hast, deine Mitarbeiter haben so eine Sprechstunde bei dir jeden Tag von 13 bis 15 Uhr. Das heißt, den Rest des Tages arbeiten sie ja dann eher eigenverantwortlich, können nicht oder kommen nicht immer zu dir. Wenn ich jetzt auf das Team blicke, was hat sich für das Team von der reinen Arbeit durch die Umstellung verändert? Sind die eigenverantwortlicher geworden? Hast du aus deiner Führungsposition da irgendwie noch drauf hingearbeitet mit denen?
Also ich würde sagen, wir haben das im Vorfeld alles initiiert, also vor der Einführung der 4-Tage-Woche. Also mir war das wichtig, dass ich ein Team zusammenstelle, die tatsächlich eigenverantwortlich arbeiten, damit ich viele Aufgaben sozusagen von mir wegdelegieren kann. Es hat im Prinzip zwei Gründe. Einmal möchte ich Menschen persönlich und fachlich weiterentwickeln und dann glaube ich, dann müssen die eigenverantwortlich auch arbeiten können und vor allem dürfen. Ja, also Personalführung oder ich als Inhaber eines Unternehmens muss natürlich auch das Vertrauen haben, dass die Mitarbeitenden das erledigen können. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist in dem Zusammenhang natürlich auch, dass die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen eben auch entsprechend qualifiziert sind. Und wir haben ein sehr, sehr hohes Fortbildungsbudget, so 40.000 bis 50.000 € pro Jahr. Das ist jetzt beim Unternehmen unserer Größenordnung, glaube ich, schon sehr ordentlich. Ja, das sind dann so ungefähr 2.500 € pro Kopf. Was ich ausgebe, damit die Mitarbeiter qualifiziert werden. Und ich glaube, daran führt letzten Endes kein Weg vorbei. Ja, also maximale Qualifizierung der Mitarbeiter und eben auch Befähigung, dass die eigenverantwortlich auch arbeiten können, aber gleichzeitig wissen, bei welchen Fragen sie mit mir Rücksprache halten müssen. Und das war ein sehr intensiver Prozess im Vorfeld oder schon zu Beginn quasi meiner Selbstständigkeit, den wir da eingegangen sind, was aber zugegebenermaßen den jungen Menschen auch total viel Spaß macht. Denn ganz ehrlich, wenn junge Menschen eigenverantwortlich arbeiten können, dann bringt denen das einfach mehr Spaß und die sind einfach nachher auch produktiver und außerdem können die nachher mehr. Ja, und das ist doch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und ich sehe das ganz oft, dass gerade das vernachlässigt wird. Und das halte ich für einen großen Fehler, weil ich glaube, dass wenn Leute besser qualifiziert sind, dass sie dann auch schneller arbeiten können. Ja, und dass sie vor allem auch die Führung entlasten können. Ja, ich erlebe das in ganz vielen Unternehmen, wo die Unternehmer oder Inhaber sehr, sehr stark operativ noch eingebunden sind. Und so war das bei mir am Anfang auch. Ich konnte aber diese operativen Tätigkeiten weitestgehend halt auf mein Team verlagern. Das führt natürlich dazu, dass das Team noch besser wird, ja, und ich im Prinzip noch mehr Zeit habe und dann insbesondere auch solche Dinge machen kann, die der Marco am Anfang in den Raum geworfen hat. Ja, also wie schaffst du das jetzt alles, ja, alles unter einen Hut zu bekommen, damit mit Speaker, mit Autor, mit den ganzen Tätigkeiten. Ja, ich mache ja auch nebenbei noch Weiterbildung, ne, weil mir das Spaß macht. Aber ich schaffe mir halt einfach Freiraum als Unternehmer, weil ich auch langfristig das Unternehmen strategisch weiterentwickeln möchte.
Und dieses Zutrauen und Vertrauen in deine Mitarbeiter zu haben, ich glaube, das fördert ja sogar noch was anderes ganz Wichtiges, nämlich, dass auch Ideen für Weiterentwicklung aus deinem Team kommen.
Ja, definitiv. Also das ist, wie gesagt, das ist eine Win-Win-Situation. Also wir haben natürlich auch eigene Teams, sage ich mal, jetzt für Digitalisierung und Automatisierung. Da kommen natürlich auch Ideen. Ja, oder wenn es um Prozessverbesserungen geht. Also wir haben die Leute einfach so aktiviert, sage ich mal, dass die auch sich an diesen permanenten Change-Prozess und Transformationsprozess gewöhnt haben. Dass das nichts mehr ist, wo ich noch Hürden einbrechen muss sozusagen, sondern die sind einfach nicht da. Ja, jeder ist es mittlerweile gewohnt, dass wir in Rahmenbedingungen leben, wo permanente Veränderung an der Tagesordnung ist. Und das ist auch das, was wir sozusagen an Future Skills bei den Leuten halt brauchen. Dass die Veränderungen, die werden immer schneller werden. Und dafür braucht man eben agile Teams. Und das haben wir uns tatsächlich sehr stark erarbeitet. Und gerade wenn man jetzt so ein Team hat wie ich, also Durchschnittsalter ist 35, das heißt, ich gehöre schon zu den Alten, ja, da muss man natürlich gucken, dass die dann auch wirklich ja das Know-how haben. Und das kriegt man nur hin, indem man dem was beibringt. Und bei mir müssen die jungen Leute eben, die müssen eine Weiterbildung machen. Also da reicht nicht nur die Ausbildung, sondern die müssen auch eine Weiterbildung machen, damit die qualifiziert sind. Na klar, wenn jetzt jemand kommt mit 20 Jahren Berufserfahrung, der muss bei mir keine Weiterbildung mehr machen. Aber
Aber er
ich
darf.
natürlich, er darf, er kriegt die auch bezahlt, das ist kein Problem. Also ich habe noch nie eine Fort- oder Weiterbildung nicht bezahlt oder nicht gefördert, weil ich das für immens wichtig halte.
Dieses Weiterbildungsbudget, erstmal finde ich super, dass das zur Verfügung steht, dass du es zur Verfügung stellst. Sind die Weiterbildungen eher fachlicher Natur oder sind es auch Weiterbildungen, die sich so auf die Future Skills ausrichten? Also die Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird, wie ich zusammenarbeite, auch im Team. Wie sieht es denn da aus? Also wohin geht so das Weiterbildungsbudget?
Ja, das geht tatsächlich in verschiedene Bereiche. Also ich habe festgestellt, es ist ein Riesenvorteil, seine Mitarbeitenden als Mensch zu betrachten. Ja, und das ist eben nicht nur die fachliche Kompetenz, die da notwendig ist, sondern es gibt ganz viele Dinge, die auf die persönliche Arbeitsleistung eines Menschen beziehungsweise eines Mitarbeitenden Einfluss haben. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel haben wir einen Schlafworkshop gemacht. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber es hat dazu geführt, dass wir als Team tatsächlich aufgrund dessen, dass wir gezeigt bekommen haben, wie wir gewisse Routinen beibehalten können und was wir tun können, um besser zu schlafen, dass die Leute morgens ausgeschlafener und produktiver sind. Und das hat natürlich nicht nur einen positiven Effekt auf die Arbeit, sondern natürlich auf das persönliche Leben auch. Ja, ich habe sogar den Schlafworkshop dann auch genommen und mache sogar selber jetzt bei dem Trainer, den wir da hatten, sogar ein Schlafcoaching. Wobei bei mir natürlich andere Herausforderungen noch da sind. Ja, ich sag mal, mit kleinen Kindern ist es tatsächlich nochmal eine andere Herausforderung, durchzuschlafen. Aber vom Prinzip her hat mir das sehr geholfen, weil ich jetzt für mich abends Routinen entwickelt habe, dass ich einfach besser einschlafen kann und wenn keine anderen Störungen erfolgen, ich auch durchschlafe. Und das hatte ich, so wie die Mitarbeitenden auch, teilweise nicht so, weil wir auch relativ hohen Workload hatten zu dem Zeitpunkt. Und das konnten wir tatsächlich für alle verbessern. Und es ist ganz normal, das kann jeder für sich sagen, wenn man nicht gut geschlafen hat, dann ist man tatsächlich am nächsten Tag nicht wirklich produktiv. Ja, das hat also für das persönliche Leben und auch für die Arbeit natürlich einen Einfluss, weil ein gesunder Schlaf einfach auch für die Gesundheit natürlich wichtig ist. Dann haben wir dieses Jahr, also wir haben aktuell ist es so, dass wir ja so eine Zeitmanagement-Seminarreihe besuchen. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen da nochmal von einem externen Trainer gezeigt, wie man sich eigentlich organisieren kann und wie man Zeitmanagement sozusagen effektiv betreiben kann. Auch eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn man jetzt in 32 Stunden bei Vollzeit arbeiten möchte, dann muss man das drauf haben. Und da gibt es halt auch Impulse, die jetzt nicht fachlicher Natur sind, sondern es geht einfach um Arbeitsorganisation. Und das sind natürlich auch gerade bei jungen Menschen Themen, die einem in der Schule halt einfach nicht gezeigt werden. Und tatsächlich machen wir jetzt in diesem Monat einen Teamworkshop und da kommt eine Speakerin, die sozusagen uns auch nochmal aufzeigt, wie wir eigentlich in Stresssituationen, wie wir damit umgehen. Ja, also bei uns ist ja so, wir haben relativ viele Fristen, ja, das heißt, wir haben oft Zeitdruck und da ist es natürlich auch wichtig, dann mit diesen Situationen richtig umzugehen. Und das ist mir persönlich halt sehr wichtig. Und ich glaube, das resultiert eben daraus, dass wir die Leute, die bei uns arbeiten, als Mensch betrachten, ne? Also ich erlebe das oft, dass in anderen Unternehmen die Leute noch nicht mal gefragt werden, wie es denen geht. Das finde ich immer sehr traurig. Und ich versuche halt tatsächlich als Führungskraft das auch zu hinterfragen, weil mir das wichtig ist. Und ganz ehrlich, wenn jemand persönliche Probleme hat, dann wird sich das auf die Arbeitsleistung auswirken. Ja, die kann ich vielleicht nicht beheben, aber ich kann denjenigen unterstützen und ihm dann auch vielleicht dann Hilfestellungen geben, in welcher Form auch immer. Ja, und wenn es nur die Ermöglichung ist, dass derjenige dann komplett erstmal ein paar Wochen im Homeoffice arbeitet, bis sich das zu Hause vielleicht dann eben entsprechend geregelt hat.
Hätte ich irgendwas mit Steuern zu tun, außer sie zahlen zu müssen, würde ich jetzt nebenbei schon meine Bewerbung schreiben, Andreas. Ich denke gerade so, Marco, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sprechen ja ganz viel über modernes und effektives Führen und Arbeiten, den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Ich finde gerade unfassbar viel von dem, worüber Marco und ich immer sprechen und was wir auch immer in die Welt und in die Unternehmen tragen, bei dir gerade wieder. Das fasziniert mich. Ich finde es wunderbar zu hören, wie toll das bei dir funktioniert und vor allem, dass die Mitarbeiter bei dir wirklich so im Mittelpunkt stehen, als Mensch betrachtet werden und das jetzt nochmal also als Bestätigung, dass daraus ja auch richtig was erwächst, ne? Also, dass da wirklich ein Arbeitswille entsteht und für mich ist das gerade auch so der Beweis dafür, dass auch die jungen Mitarbeiter, du sagst, du bist über dem Schnitt von 35. Das heißt, der Schnitt bei dir ist ja wirklich sehr jung und auch die wollen leisten. Das ist ja auch so ein Thema, was oftmals gespielt wird aktuell, ne? Das dann heißt ja, die wollen ja eigentlich nicht mehr arbeiten, nur noch frei haben. Ich glaube, das ist eine Balance, die da entstehen muss und dann ist durchaus ein enorm hoher Leistungswille da, wenn man halt den Menschen auch betrachtet mit seinen Bedürfnissen und mit allem, was in diese individuellen Leben reinspielt. Also von daher Hut ab, ich finde das wahnsinnig toll, was du berichtest. Denk jetzt gerade einen Schritt weiter, nämlich warum machen das nicht alle? Mir fällt jetzt zum Beispiel der Gesundheitssektor ein, da ist vielleicht eine 4-Tage-Woche nicht ganz so sinnvoll, aber es gibt bestimmt auch einige, die sich das vorstellen könnten. Und du hast gerade schon gesagt, es geht vielleicht, was Bill Gates gesagt hat, ne, vielleicht haben wir bald nur noch eine 3-Tage-Woche. Wenn es jetzt draußen welche gibt, die das hören und denken, so eine 4-Tage-Woche könnte ich mir auch vorstellen, weiß aber nicht so ganz, wie ich die umsetzen kann oder ob das wirklich was für mich ist. Was hättest du für 3 Tipps, um das umzusetzen, um sich vielleicht einfach auch intensivere Gedanken zu machen? Was brauche ich für die Umsetzung?
Ja, vielleicht kurz vorab nochmal. Also es gibt tatsächlich Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, die die 4-Tage-Woche auch eingeführt haben. Also es ist tatsächlich auch in solchen Organisationen, auch wenn es da deutlich schwieriger ist, sicherlich sowas umzusetzen, offenkundig möglich. Wenn man dann sagt, okay, welche Tipps kann man geben, dann glaube ich, dass man egal welcher Organisation man ist, wenn man dafür offen ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann wird man oft sicherlich Wege finden, die das ermöglichen. Aber ich würde als allererstes tatsächlich, so habe ich es ja auch gemacht, immer das Team fragen, ob das für die überhaupt ein Modell ist, in dem die arbeiten wollen. Weil es gibt ganz viele Menschen, die wollen gar nicht in einer 4-Tage-Woche arbeiten. Und ich glaube, viel entscheidender ist, dass wir Möglichkeiten schaffen, flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten. Und auch bei mir in der Kanzlei ist das so, dass ich zum Beispiel zwei Mütter habe, die Kinder haben. Und die arbeiten nicht 4 Tage die Woche, weil sie schlichtweg aufgrund der Rahmenbedingungen, die in Deutschland vorherrschen, was die Kinderbetreuung angeht, Kita, Schule, das nicht möglich ist. Die verteilen aber dann die Arbeitszeit eben auf 5 Tage und können auch davon profitieren, dass wir die Arbeitszeit verkürzt haben. Dann haben sie zwar nicht den Freitag frei, aber haben halt im Rahmen der Möglichkeiten, die die Kinderbetreuung bietet, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann schon die Möglichkeit, auch davon zu profitieren. Und das finde ich halt wichtig, dass man wirklich auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden auch eingeht. Ja, also es hängt wirklich von der Lebenssituation ab, in der die Menschen gerade stecken. Ältere Mitarbeitende haben vielleicht das Thema, dass sie Angehörige pflegen, ja, oder pflegen müssen. Ja, junge Menschen, die vielleicht noch keinen Partner haben, ja, die wollen vielleicht mehr arbeiten, weil die sowieso gerade genug Zeit haben. Das hängt halt wirklich immer von dem Menschen ab, der einem gerade gegenübersteht. Natürlich ist das so, dass die 4-Tage-Woche ein gutes Modell ist, gerade für junge Mitarbeitende. Und da muss man dazu sagen, dass ich das überhaupt nicht bestätigen kann, dass die faul sind. Die haben halt einfach gerade die Möglichkeit, ihre Vorstellungen von der Arbeitswelt eben durchzusetzen. Und die machen das mit Selbstbewusstsein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen neidisch, ja, dass sie das so machen können, weil ich das nicht machen konnte als Arbeitnehmer vor 20 Jahren, als ich angefangen habe. Aber ich finde das gut, weil ich glaube, dass die Arbeitswelt dadurch tatsächlich deutlich verbessert wird. Natürlich ist das jetzt für traditionelle Arbeitgeber schwierig, sich auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen. Aber ich glaube, das ist eben der Gang der Zeit. Ja, da kann man dann kann man neidisch sein und man kann das verurteilen. Aber langen Ende des Tages kann ich nur sagen, auch die älteren Mitarbeitenden bei mir finden das gut, dass wir das nachher so umgesetzt haben. Ja, und wenn das Team, sage ich mal, dafür ist, eine 4-Tage-Woche zu machen, dann sollte man überlegen, wie kommt man denn dahin? Ja, im zweiten Schritt. Ja, also, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, wie kommt man eigentlich zu einer 4-Tage-Woche in der eigenen Organisation? Und dann ist es in vielen Fällen so, dass vielleicht gewisse Prozesse, Arbeitsabläufe überhaupt nicht rund laufen und dass es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, gewisse Dinge digital zu gestalten und auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vielleicht zu optimieren. Und da denke ich, da muss man dann wirklich in dem Unternehmen halt wirklich konkret schauen, was man da, wie man das erreichen kann. Und natürlich müssen die Arbeitszeiten auch so angepasst werden, dass sie nachher für den Kunden passen, ne? Also bei uns ist es relativ einfach umzusetzen. Wir können natürlich hingehen und sagen, wir machen freitags so, weil freitags ist, sage ich mal, das Finanzamt und die Sozialversicherungsträger sind sowieso auch nicht zu erreichen. Und von daher war das für uns eine leichte Sache. Aber wie du schon gesagt hast, im Krankenhaus kann ich die Notaufnahme schlecht am Freitag zumachen. Kann nicht warten, bis der am Samstag erst behandelt wird, ne, wenn er freitags da liegt. Und von daher muss man da auch wirklich für die Organisation individuell schauen. Und dann macht es auch einfach mal Sinn zu gucken, welche Unternehmen in meiner Branche das vielleicht schon umgesetzt haben und sie dann einfach mal bei dem Geschäftsleiter oder Unternehmensinhaber oder Geschäftsführung einfach mal anzurufen und zu fragen, hör mal, wir interessieren uns auch dafür, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ja, also es gibt kaum noch eine Branche, die das nicht umgesetzt hat. Und das finde ich persönlich, und das mache ich tatsächlich auch ganz oft. Ich tausche mich sehr stark aus, auch mit Berufskollegen. Jetzt nicht unbedingt, was Arbeitsverkürzung immer angeht, sondern einfach, wie die Prozesse abwickeln, wie die digitalisieren. Ich finde das sehr, sehr wertvoll und so ein Netzwerkgedanke ist halt einfach aus meiner Sicht wirklich immens wichtig. Und das ist einfach Wissensmanagement, da kann man viel mitnehmen und ist gerade jetzt bei so einem Thema 4-Tage-Wochen, glaube ich, auch immens wichtig, weil es da noch nicht so viele Erfahrungswerte gibt. Ja, sich einfach mal mit Kollegen aus der Branche auch einfach auszutauschen. Ja, und im Zweifel können die natürlich auch mich anrufen, das ist auch kein Problem. Ja, und mal fragen, was so meine Erfahrungen sind. Klar, das geht natürlich auch, aber am entscheidendsten ist, dass man selber dahinter steht und das auch selber umsetzen möchte und auch tatsächlich dann selber umsetzt.
Und bereit ist auch Prozesse zu verändern, ne? Das ist, glaube ich, noch so ein wichtiger Punkt.
Arbeitsweisen zu verändern, Prozesse zu verändern, genau. Also, dass man wirklich auch da so ein Mindset entwickelt, dass man wirklich auch für Veränderung steht. Und ich glaube, das Dritte ist, dass man wirklich guckt, dass man ein Team für sich entwickelt. Dass man ein Team hat, was ja so vielleicht so wie bei mir eigenverantwortlich arbeitet, dass der Chef entlastet ist, und dass man Beziehungen aufbaut, ne? Also dieser menschliche Ansatz, über den wir gesprochen haben, der ist halt so wichtig, weil nur wenn ich Beziehungen aufbaue, dann kann das Team sich halt wirklich auch positiv entwickeln und nachher auch zu so einem Hochleistungsteam werden. Ja, weil wenn ich keine Emotionen spüre oder ich keine Beziehung habe zu den Menschen, die mit mir arbeiten, dann werde ich mich im Zweifel nicht so wohl fühlen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur positiv führt, ja, also dass man immer wirklich die positiven Aspekte auch in den Vordergrund stellt, dass man den Leuten zeigt, wie man Sinn erleben kann. Ja. Auch in der Steuerberatungskanzlei kann man bei seinen Tätigkeiten Sinn erleben. Ja, das mag auch nicht mal einleuchtend klingen, aber das geht, das haben wir geschafft. Und wichtig ist aber, dass man die Leute halt zusammenbringt und dass die ein Verständnis dafür gewinnen, dass man es nur gemeinsam schafft. Ja, das sind für mich ganz wichtige Werte, die wir in unserem Wertekodex festgehalten haben, dass wir, egal was ist und wenn auch mal irgendeiner Bockmist gebaut hat, ja, dass man gemeinsam schaut, wie man den dann jetzt da rauszieht und den nicht absäufen lässt, ja, auf gut Deutsch gesagt, um das mal mit einer Metapher zu bringen. Und ja, wenn es dann einem noch gelingt, sage ich mal, Herzen zu berühren, ja, und ja, wirklich den Mensch zu sehen und abzuholen, dann braucht man auch keine Angst zu haben vor künstlicher Intelligenz, weil dann wird man immer die Wichtigkeit dieser Person in den Vordergrund stellen können.
Das finde ich sehr stark, was du da sagst. Und gerade jetzt die letzten Ausführungen gingen ja so in die Richtung auch Team nochmal, die Wichtigkeit und die Bedeutung des Teams. Und als ich jetzt mich auf die Folge vorbereitet habe und habe so ein bisschen gegoogelt, mal, wer ist denn Andreas Schollmeier eigentlich, was macht denn der? Dann ist mir eines aufgefallen, nämlich egal wo, sei es im Buch, sei es auf den Websites, wird Team bei dir immer groß geschrieben. Und ich vermute, das hat eine große Bedeutung. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine große Bedeutung, wie ich jetzt auch gerade raushöre über dieses Schreiben. Auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wenn einer mal Bock missbaut, keiner irgendwie absäuft, ist so das Thema Fehlerkultur und Vertrauen auch als Basis für ein Team, wo Matthias und ich auch schon in verschiedenen Folgen drüber gesprochen haben mit unterschiedlichen Modellen. Da höre ich jetzt gerade raus bei dir, dass das ein ganz fundamentaler, essentieller Bestandteil ist überhaupt, dass das alles funktioniert und dass das Team überhaupt groß geschrieben werden kann.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich eine Sache, die muss jeder Unternehmer für sich selbst entscheiden. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte mit dem Team arbeiten. Aufgrund meiner Fußballliebhaberei habe ich irgendwann ein sehr großes Faible für die Arbeit von Jürgen Klopp entwickelt. Was ich gut bei ihm finde, ist, er hat genau das gemacht, was man halt im Unternehmen auch umsetzen kann. Ja, er hatte da irgendwie einen Spieler, der religiös irgendwie angehaucht ist, und der hat dem Zimmer besorgt, wo die Toilette genau so ausgerichtet ist in der Himmelsrichtung, wie sie sein soll. Ja? Also es geht um genau solche Punkte, ja, um solche Themen, dass man sich wirklich mit den Leuten beschäftigt. Und ich habe bei mir auch im Team Menschen, die haben unterschiedliche Herkunft, ja, und die sind komplett heterogen tatsächlich. Die sind alle unterschiedlich und trotzdem arbeiten die zusammen in einem Team. Und deswegen wird Team bei mir auch groß geschrieben. Weil ich glaube auch, nur wenn ich einen starken Rückhalt habe, also ich auch als Unternehmensinhaber, dann kann ich mir eben genau diese Zeit nehmen für die tollen Sachen, die mir Spaß machen. Irgendwo auf Bühnen stehen und ein paar Sachen zu erzählen, ein Buch zu schreiben. Das wäre ohne so ein Team gar nicht möglich. Ja, dann würde ich in irgendwelchen operativen Tätigkeiten hängen. Da hätte ich gar nicht die Zeit dann dafür. Und von daher ist das, glaube ich, ein Geben und Nehmen. Und auf der anderen Seite wissen die das auch untereinander zu schätzen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben so eine App, die nennt sich Hardpoints. Also man kann da im Prinzip, ist das so, man kann anderen Mitarbeitenden Danke sagen, also Mitarbeitenden untereinander und ich zu den Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden zu mir. Und man kann dann Punkte verteilen. Und dann kann man so eine Grußkarte auswählen und noch was Schönes da reinschreiben. Also wirklich dann auch zielgerichtet, ne? Von wegen, du hast mir geholfen, bei der Einkommensteuererklärung vom Mandanten sowieso. Und das setzt nochmal ganz andere Kräfte frei, weil das ist natürlich, also ist natürlich immer schön, Wertschätzung zu empfangen, und ist auf jeden Fall auch wichtig, dass die Wertschätzung vom Chef empfangen, alles gut. Aber wenn das im Team untereinander dann auch noch passiert, ja, und die dann mit den gesammelten Punkten dann vielleicht noch eine Prämie bekommen und einlösen können, vielleicht ein Smartphone, dann hat das natürlich auch einen Wert, ja, und das leben wir halt an ganz vielen Stellen so, ne? Wir versuchen das wirklich immer das Positive hervorzuheben und die wirklich die Leute auch, ja, denen auch immer wieder zu vermitteln, auch wenn mal was nicht rund läuft, ja, dass jede Person hier wichtig ist. Ja, und das ist auch völlig egal, ob das jetzt irgendwie nur Verwaltung ist, also Office Management, oder ob es ein Steuerberater ist. Ja, jeder ist wichtig für den Erfolg des Unternehmens. Und ich sage mal so, wer das nicht versteht, nachhaltig, der passt dann auch nicht zu uns. Ja, also ich finde, das ist einfach, diese Werte muss man leben, die muss man zeigen, nicht nur intern, sondern auch extern gegenüber Mandanten. Da treten wir auch immer als Team auf. Und das wissen die Mitarbeitenden auch zu schätzen, ne, dass die von mir nach außen auf jeden Fall immer den Rücken gestärkt bekommen. Auch wenn man intern vielleicht dann nochmal sagt, okay, das hätten wir auch an der Stelle vielleicht da und da besser machen können. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass man dann auch hinter denen steht und dass die auch wissen, dass sie sich auf einen verlassen können, ne, dass sie psychologische Sicherheit haben, dass sie eben immer auf mich zukommen können, ja, und wir haben zwar eine Sprechstunde, aber wenn jetzt irgendwas ist, dann können die mich immer anrufen. Die können mich auch abends um 10 Uhr anrufen, das wissen die alle, ja. Das ist mir egal, aber mir ist wichtig, dass sie wissen, dass ich da bin. Ja, ich habe ja Verantwortung und der möchte ich auch vernünftig gerecht werden.
Das sind ganz, ganz viele Punkte, die genau darauf einzahlen, dass Mitarbeiter sich nicht nur gesehen fühlen, was ja schon ganz wichtig ist, sondern auch ernst genommen fühlen, ne? Nämlich genau da, wo sie sind und so, wie sie sind. Ja? Du hast halt so ein paar Kleinigkeiten halt ausgeführt, was Zusammenhalt wirklich was Großes ist, ne? Weil ganz viele Sachen zusammenkommen. Und wenn ich jetzt überlege, wie das auf einen Mitarbeiter wirkt, eine diese Kleinigkeiten ernst zu nehmen oder alleine zu wissen, was einem Mitarbeiter an Sachen wichtig ist und da dann auch drauf einzugehen. Das macht halt mit einem selbst nochmal was und das macht am Ende auch mit dem gesamten Team was.
Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, weil sie nur hören, ist, wie du auch grinst und strahlst dabei, während du das so erzählst, Andreas. Und mir macht das extrem viel Spaß zuzuhören und das könnte noch stundenlang so weitergehen. Leider neigt sich unsere gemeinsame Zeit so langsam dem Ende zu. Was ich so raushöre für mich ist, also an für sich könnte es wirklich einfach sein. Ich brauche eine gute und vernünftige Haltung. Erstmal so als Führungskraft, aber auch als Teammitglied. Ich brauche die nötigen Fähigkeiten, also sowohl fachlich als aber auch so auf der, nennen wir es Soft-Skill-Ebene, also zwischenmenschliche Fähigkeiten. Und ich brauche eine vernünftige Kultur, eine Kultur des Miteinanders, wo wirklich Team im wahrsten Sinne des Wortes groß geschrieben wird. Und schon habe ich etwas, was wie so eine Win-Win-Situation klingt und auch den Freiraum ermöglicht für solche Sachen wie ein Experiment, das da lautet 4-Tage-Woche, das dann auf einmal kein Experiment mehr ist, sondern gut und vernünftig funktioniert.
Ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Es ist genauso. Also es hängt viel mit der Haltung ab. Ich bringe mal das Beispiel, dass ich früher halt unter der Dusche gestanden habe und habe über die ganzen Probleme nachgedacht, die bei mir so in der Kanzlei existieren. Und heute mache ich das nicht mehr. Ich stehe morgens unter der Dusche und denke darüber nach, was alles gut läuft. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Wir denken halt viel zu oft darüber nach, was schlecht läuft. Dabei laufen 99,9% der Sachen gut. Und fokussiert tut man sich im Prinzip dann auf die Fehler, ja. Und das halte ich, und das ist eigentlich der Fehler, dass man das macht, ja. Also man sollte sich wirklich auf die positiven Sachen stürzen und dass man immer lösungsorientiert nach vorne guckt und nicht fehlerorientiert nach hinten. Ich glaube, das ist halt echt extrem wichtig, weil das löst so viele positive Emotionen auch in der positiven Psychologie dann bei den Menschen aus.
Und das ist ja auch eine ganz klare Haltung, die du da hast, ne? Und gerade mit diesem positiven Aspekt, mit dem positiven Blick, finde ich, das ist auch ein sehr positiver und schöner Abschluss unserer heutigen Folge, oder Marco?
Absolut, absolut. Und ich werde jetzt erstmal duschen gehen gleich. Und mir gute Gedanken machen und an das Positive denken.
Herzlichen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, zu Gast in unserem Podcast zu sein. Eine gute Zeit dir. und auf bald.
Ich wollte noch hinzufügen, wer mehr über dich erfahren will, findet dich gut bei Google, aber auch in den Shownotes. Wir verlinken dich natürlich sehr, sehr gerne in den Informationen zur heutigen Folge und will mich natürlich auch sehr, sehr herzlich bedanken für deine Zeit. Vielen Dank, lieber Andreas.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und ja, bin schon gespannt auf die ganzen Kommentare.
So, da wir alle aus dem Ruhrgebiet oder zumindest Ruhrgebietsnähe kommen, enden wir mal mit einem fröhlichen Glück auf.
Glück auf.
Glück auf.
Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne 5 Sterne da. Wenn du Fragen zur Folge hast oder das Thema mit uns vertiefen möchtest, schreib Andreas, Marco oder mir gerne bei LinkedIn und dort kannst du dich natürlich auch mit uns vernetzen.